Übersetzung. König Prito fuhr fort. Meine lieben Geweihten, unter der Führung des Sutas, jetzt bin ich für meine Taten noch nicht sehr berühmt, denn ich habe noch nichts Lobenswertes getan, was ihr preisen könntet. Wie könnte ich euch daher damit beschäftigen, meine Taten genau wie Kinder zu lobpreisen? Dieser Schloka findet in einem bestimmten Zusammenhang statt, einem Kontext, den ich euch kurz erklären möchte. König Prito war gekrönt worden. Das Juwelen- und Perlenbad war vollzogen. Und jetzt kamen die Sutas, das heißt die offiziellen Lobpreiser, und lobpreisten ihn. Also, ich möchte jetzt mal ein Sutta für Uttama Shloka sein. Uttama Shloka, die sagen so, Uttama Shloka, du bist der Beste unter den Menschen, dein Name lässt daran kein Zweifel. Du wärst mit die vedischen Schriften lobpreisen dich, du bist von gutem Charakter und außergewöhnlicher organisatorischer Fähigkeit und so weiter also versehen. Die Sutas nehmen also die Eigenschaften eines Menschen und preisen die, machen die ein bisschen größer, damit es für die Zuhörer sehr angenehm ist. Solche, die gibt es, Sutas. Besonders werden die eingesetzt an Königshofen. Wir könnten hier mal so einen in Tempel einsetzen, der also von der einen Devoti nach dem anderen lobpreist. Aber ich glaube, der wäre bald draußen, weil es den Devoti schrecklich peinlich ist, wenn sie in der Öffentlichkeit gepriesen werden. Wie geht's dir, Gopa Kripa, wenn jetzt jemand... am Anfang ist es vielleicht ganz gut, die ersten zwei Sätze, aber dann möchte man rauslaufen. Ne? Ja. So dieses Sutas lobpreist also unseren Prito Maharaj und er wehrte das ab. Hare Krishna, Raghunchand. Er sagte, jetzt bin ich für meine Taten noch nicht sehr berühmt. Ich habe ja noch gar nichts getan. Nun wartet mal. In einem anderen Text sagt König Prito, O freundlicher Sutta, Magadha und Geweihter, der du Gebete darbrachtest, die Eigenschaften, von denen ihr gesprochen habt, sind noch nicht in mir sichtbar. Warum solltet ihr mich also für alle diese Eigenschaften preisen, wenn ich diese Merkmale nicht vorzuweisen habe? Ich möchte nicht, dass diese für mich bestimmten Worte vergeblich sind. Doch es ist besser, wenn ihr sie jemand anderem darbietet. Erläuterung. Die Gebete und Lobeshymnen des Sutta, Magadha und Vandi erklärten alle göttlichen Eigenschaften Maharaj Pritus, denn er war eine Shaktya-Vesh-Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes. Weil aber die Eigenschaften noch nicht sichtbar waren, erkundigte sich König Prito sehr demütig, warum die Geweihten ihn mit solchen erhabenen Worten priesen. Er wollte nicht, dass jemand ihm Gebete darbrachte oder ihn Lob pries, solange er diese Eigenschaften, von denen sie sprachen, nicht tatsächlich besaß. Die Gebete waren gewiss angemessen, denn er war eine Inkarnation Gottes. Doch warnte er durch sein Verhalten, dass man nicht als eine Inkarnation der Persönlichkeit Gottes akzeptiert werden sollte, ohne die göttlichen Eigenschaften zu besitzen. Heutzutage gibt es viele sogenannte Inkarnationen Gottes, doch sind sie alle nur Narren und Schurken, die die Menschen für Inkarnation Gottes halten, obwohl sie keine göttlichen Eigenschaften besitzen. König Prito hatte den Wunsch, dass seine in der Zukunft liegenden wirklichen Charaktereigenschaften solche Lobreden rechtfertigen mochten. Obwohl an den dargebrachten Gebeten nichts falsch war, wollte Prito Maharaj zeigen, dass solche Gebete keinen ungeeigneten Menschen dargebracht werden sollten, der nur vorgibt, eine Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes zu sein. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pishtaya Bhutale, Simate Bhakti Vedanta, Swami Niti Namine, Namaste Sadasvate Deve Gauravani Charine, Nirvishesha Shunyavadi, Asgadya Deshatarine, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Unityananda, Shri Advaita, Hara Shiva Samivodhanakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kanana Shohana Kunja Vihasita Kusuma Madhukara Gunja Muri. So, Hare Krishna, sorry. In diesem Text können wir eine wichtige Eigenschaft sehen, die es auch in unserem Leben gilt zu entwickeln, nämlich ist jetzt schwierig in Deutsch das richtige Wort zu finden. Nicht am Eigenlob angehaftet zu sein. Prithu Maharaj war sicherlich eine Inkarnation Gottes, aber er hatte noch nicht diese Eigenschaften, die vorhergesagt wurden, entwickelt und liebte es deswegen nicht, gepriesen zu werden. Für einen Devoti ist es sehr wichtig, dass er nicht zustimmt, wenn er gepriesen wird für Dinge, die er nicht in dieser Weise gemacht hat. Und zuzustimmen kann den Charakter korrumpieren. Ich möchte heute den Vorlesungsteil, den wir gestern anfingen, weiter fortsetzen. Es ist wichtig, dass wir Respekt da bringen. Und wir werden wahrscheinlich in unserem Leben erleben, dass uns Devotis Respekt erweisen. Habt ihr das schon mal in eurem Leben erlebt, dass euch Devotis Respekt erwiesen haben? Menschen vielleicht, die euch dankbar waren, vielleicht bei der Buchverteilung oder beim Predigen oder vielleicht, wenn ihr einem Menschen ausgeholfen habt, einem Devoti aus einer schweren Situation geholfen hat, dann ist es ganz natürlich, dass Dank und Respekt kommt. Aber es ist sehr wichtig, dass wir von diesen Eigenschaften, sagen wir mal, dass uns das nicht zu Kopfe steigt. Das ist, glaube ich, die beste deutsche Formulierung dafür. Nun, unsere Aufgabe ist es also vorsichtig zu sein, wenn uns Respekt dargebracht wird. Aber auf der anderen Seite ist es genauso unsere Aufgabe, Vaishnavas Respekt zu erweisen. Es heißt, dass dieser respektvolle und liebevolle Haltung gegenüber Vaishnavas eine ganz wichtige Grundvoraussetzung für den Fortschritt in der Bhakti ist. Denn durch den Respekt, da waren wir gestern stehen geblieben, kommt es so, dass Segnungen in unsere Richtung gehen. Und diese Segnungen, die sind nötig. Jetzt möchte ich einen unserer Zuhörer noch ein bisschen ermutigen. Haribo, du siehst unglaublich charismatisch aus, wenn du schläfst. Also, unglaublich. Aber auch wenn du wach bist, hast du so einige gute Eigenschaften da. So, es ist so, dass Segnung in unserem spirituellen Leben von so absolut großer Nötigkeit sind. Krishnadas Kaviraj Goswami gibt uns einen interessanten Shloka hierzu. Er sagt, Ami Vritta Jaratura Likite Kanpaye Kara Manikichu Smaran Nahaya. Warte mal. Dogame Pati Medasya Skalat Pada Gatamuhu Svakripa Yasti Danena Santa Santvavalambanam. Nämlich, mein Pfad ist beschwerlich. Ich bin blind und meine Füße gleiten immer wieder aus. Mögen mir deshalb die Heiligen helfen, indem sie mir den Stock ihrer Barmherzigkeit als Beistand gewähren. Das ist also ein typisches Gebet von vielen Gebeten, wo ein Devotee um die Segnung von anderen Devotees bitten. Diese Segnungen sind wie ein wichtiger Stock für einen Menschen, der immer wieder ausrutscht, der blind ist und der nur unter größten Schwierigkeiten vorangehen kann. Ich meine, viele von euch sind nicht das Bergwandern gewöhnt. Ich kenne das von meiner Zeit im Himalaya. Es gab dort manchmal Gletscherwanderung zum Beispiel und andere beschwerliche Pfade, wo also der Stock die einzige Möglichkeit für mich war, durchzukommen. Auch Yogis, die im Himalaya leben, haben immer einen Stock dabei, zum Beispiel auch, um sich gegen Schlangen zu erwehren. Ein Stützstock ist, wenn man nur unter Schwierigkeiten seinen Weg fortsetzen kann, absolut wichtig. So ist auch die Segnung von Devotees das, was uns stützen kann auf unserem oftmals beschwerlichen Pfad. Wie ihr schon gemerkt habt, ist es so, dass auch im spirituellen Leben uns unser Karma findet, auch wenn wir uns in einem Tempel und in einem Dhoti verstecken. Das Karma, unsere Vergangenheit, kommt einfach hinter uns hergelaufen und findet uns seltsamerweise. Unsere Aufgaben, die wir noch bestehen müssen, um deren Willen wir Geburt genommen haben in diesem physischen Körper, finden uns auch. Jeder von uns hat ein in diesem Leben einen Aufgabenkomplex zu bewältigen. Wir haben ja noch nicht ausgelernt, sonst wären wir nicht nochmal geboren worden sind. Es gibt vielleicht einige ganz seltene Transzendentalisten, die aus ihrem Wunsch heraus nochmal gekommen sind. Aber die meisten sind doch durch ihr Karma dazu verpflichtet und somit noch am Lernen. Nun, die Segnung, die Kraft der Segnung ist etwas ganz Wichtiges. Ihr möcht euch fragen, wie genau funktionieren Segnungen? ist es so, dass ein Weichner, bei dessen Segnung wir wollen, einfach seine Hand so in der klassischen indischen Geste erhebt, mit dem man Segnung austeilt. Die ist auch nicht indisch, nicht nur indisch, auch in christlichen Heiligen sieht man das. Und der Papst in Rom, wenn er segnet, macht auch so. Ist das die Bedeutung von Segnungen? Dass jemand also eine Geste macht, mit der er uns segnet. Die Geste macht dabei sein oder nicht dabei sein. Worum es in den Segnungen wirklich geht, ist, dass die betreffende Person, von der wir uns einen Segen erhoffen, mit den allergrößten Wünschen für unser spirituelles Leben uns ausrüstet. Also wenn in einem Devoti-Herzen der Wunsch entsteht, dass ich unbedingt Fortschritte machen soll und die Hindernisse des Daseins überwinden soll, dann sind das die Segnungen, um die es geht. Nicht? Denn im Devoti-Herzen muss dieser Wunsch entstehen. Und wenn der Devoti diesen Wunsch hat, dann sieht Krishna diesen Wunsch und wird die Möglichkeiten bereitstellen, dass der Wunsch in Erfüllung gehen kann. Segnung ist also nicht etwas, was man sozusagen erzwingen kann. Nicht? Radhanath Maharaj hat ein sehr extremes Beispiel gegeben, was er selber mit eigenen Augen gesehen hatte. Da waren zwei Devotis im Tempel, die sich bemühten, den Staub von den Füßen des anderen zu bekommen, weil bekannt ist, dass im Staub der Lotusfüße der Vaishnavas eine besondere Kraft ist. Und die haben sich so athletisch darum bemüht, bis schließlich bei dem einen Devoti das Krack machte und das Bein war gebrochen. Es stand in einem komischen Winkel ab. Raghunchand muss lächeln, unwillkürlich lächeln. Meint ihr, dass der andere, der also den anderen jetzt auf den Boden geworfen hat und ihm das Bein gebrochen hat, dass der jetzt die Füße dieses Devotis, natürlich dieses wehrlosen Devotis berühren konnte, dass der jetzt die Segnung bekam? Selbstverständlich nicht. Der wird eher das Gegenteil bekommen haben, nämlich ja, wird ein Vaishnava verletzt haben. Ne? So, wenn es um Segnung geht, können wir nicht um Segnung pushen. Das muss etwas sein, was sich aus dem Herzen des Devotis ganz natürlich ergibt, weil der Devoti mit uns zufrieden ist, weil er durch unseren Dienst zufriedengestellt ist. Wir können das nicht erzwingen oder wie wir vielleicht Aufmerksamkeit manchmal erzwingen können, indem wir bestimmte Dinge tun oder nicht tun. Segnung ist etwas, was wirklich aus dem Herzen eines Devotees kommen muss, weil er durch unser Handeln, durch unsere innere Einstellung zufrieden ist. Wenn wir zum Beispiel zu einem Devoti gehen und sagen, bitte gib mir deine Segnung, dann wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als, also Segnung, wie genau ich das machen soll, weiß ich nicht, aber ich kann für dich beten, sagt der Devoti dann vielleicht. Er wird ja nicht, wenn irgendjemand zu einem Devoti kommt, wird der Devoti, wenn es jetzt nicht ein ganz schwerer Fall ist, der also wirklich viele Dinge noch zu lernen hat, wird den Devotis nicht abweisen. Nicht, das ist nicht das normale Verhalten. Wenn eine Abweisung vorliegt, dann muss der Betreffende wirklich in sein Herz schauen und sich mal danach richten, nach was ihm gesagt worden ist. Aber im allgemeinen Fall sind die Devotis sollten die Devotis jedenfalls sehr offen und freizügig mit ihrem Wohlwollen umgehen. Aber trotzdem, man kann das nicht erzwingen von den Devotis. Man muss die Devotis durch Seva, durch ernsthaften, aufrichtigen Dienst zufriedenstellen, durch eine demütige Haltung. Nun, wenn man Devotis nicht zufriedenstellt, dann ist es sehr, sehr schwierig in unserem spirituellen Leben. Wenn wir nicht die Segnung der Devotees haben, wird es für uns wirklich nicht einfach sein, Fortschritte zu machen. Es heißt in den Schriften, dass wenn du ein Vergehen gemacht hast gegen Vaishnavas und die Devotees mit dir nicht zufrieden sind, dann wird sich das alle deine spirituellen Praktiken, die du zusätzlich jetzt unternimmst, um Fortschritte zu machen, die werden sich gegen dich wenden. Stellt euch das bitte mal vor. Also Lord Chaitanya Mahaprabhu sagt das im Chaitanya Bhagavat. Wenn du die Devoti verletzt hast und du nimmst jetzt, du denkst, ah, ist egal, jetzt nehme ich ein Bad im Ganges und mache Fortschritte, dann wendet sich das Bad, im was du im Ganges machst, gegen dich. Zu Deutsch gesagt, was statt dass Mutter Ganga dir ihre Barmherzigkeit gibt, tritt das Gegenteil ein und Mutter Ganga ist überhaupt nicht mit dir zufrieden. Vielleicht trittst du auf einen Seeigel, gibt's in der Ganga nicht, aber auf eine spitze Flaschenscheibe, Scherbe dann, wenn du ein Bad im Ganges nimmst und verletzt dir den Fuß. Und kriegst zur Mutter Gangas Reaktion. Auch das Chanten oder selbst das Chanten des heiligen Namens ist, wenn du ein Vergehen gegen einen Devoti gemacht hast, ineffektiv. Es wendet sich gegen dich. Also Krishna, statt mit dir zufrieden zu sein, dass du seinen Namen chantest, sagt, ach, er nun wieder, jetzt kommt er jetzt an zu mir und will jetzt die Segnung erschleichen. Nicht? Also diese Segnungen von den Devotis sind absolut wichtig. Du kannst nicht weitergehen in deinem spirituellen Leben ohne diese Segnung. Wenn du Vergehen machst, sehr, sehr schwierig, durch andere Übungen, Bad in der Ganga, Chanten der heiligen Namen, Fortschritte zu machen. Wenn da ein Vergehen vorliegt, musst du unbedingt schnurstracks zu dem betreffenden Devotee gehen und das und ihm um Vergebung bitten, und bis er dir die Vergebung gegeben hat. Ne? Das ist ein ganz wichtiges Prinzip im Krishna-Bewusstsein. Ich persönlich denke, dass, weil wir eben aus einem westlichen Kulturkreis kommen und uns dort ja irgendwie gelernt haben, uns durchzusetzen, ist sehr wichtig für uns im Westen, dass man uns versteht, unsere emotionalen Bedürfnisse auch sieht. Und wenn wir das Gefühl haben, wir werden nicht verstanden oder wir werden übersehen, dann haben wir es gewohnt, uns die nötige Aufmerksamkeit schon zu verschaffen. Zur Not auch, indem wir unsere Ellbogen einsetzen. Aber diese Art von Verhalten ist völlig antithetisch, also ist dem spirituellen Leben entgegengestellt. Sie ist nicht förderlich, sondern eher unförderlich. Ich glaube, wir alle haben das schon in der einen oder anderen Weise gehört und sind jetzt nicht völlig schockiert über das, was wir heute Morgen neuem gehört haben. Wir haben uns das schon so gedacht. Aber ich denke, dass es wichtig ist, an dieser Stelle auf diese praktische Dimension einzugehen. Weil ihr wisst, wie schwer das ist, mit Menschen umzugehen, die völlig anderer Meinung sind und die Dinge auch anders sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich kenne es ganz gewiss, dass Menschen einem manchmal regelrecht auf die Nerven gehen. Dadurch, dass sie so anders sind. Kennt ihr das in eurem Leben? Lieber nicht Ja sagen, sonst fällt man auf und jeder weiß es. Nicht? Aber ich glaube, wir kennen, Raghunchand, kennst du das auch oder bist du da über nicht so? Also nicht so richtig, der ist in einer sattwischen Familie geboren worden, der hat's gut. Aber wir Europäer kennen das. Wir kennen auch diese Sache, dass richtig mal Streit im Ashram ausbricht. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wenn Fehler vorliegen, Bindu Madhava hat mich gebeten, richtig ins Mikrofon zu sprechen, wenn richtig Fehler vorliegen, müssen die natürlich auf einer Ebene gelöst werden. Es gibt bestimmte Dinge, die nicht angehen können und da muss auch dem Devotee in einer klaren und selbst für ihn unmissverständlichen Sprache gesagt werden. Also bitte. Und dann muss gesagt werden, wo der Fehler vorliegt. Nicht? Ich spreche jetzt nicht davon, wo wirklich jemand einen richtigen Ausrutscher macht und Dinge macht, die also nicht mehr gehen, wo man ihn zur Not auch des Tempels verweisen muss. Das ist etwas anderes. Wovon ich jetzt sprechen möchte, ist von diesen Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten, die so oft im Tempel leben oder im Ashram leben oder in einer Gemeinschaft, selbst in der Ehegemeinschaft auftreten. Wenn das ausbricht, müssen wir sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Sehr oft haben diese Streitigkeiten nämlich überhaupt nichts mit der Person zu tun, obwohl wir das im Augenblick denken. Ich kenne jetzt gerade eine riesen Unstimmigkeit in einem Land, was sehr weit von hier liegt. In diesem Land gibt es keinen Tempel, es gibt keine gemeinschaftlichen Aktivitäten, die Devotees machen können, außer ganz locker arrangierte Treffen. Also da ist ein Riesenstreit ausgebrochen. Wenn man ein bisschen aus Distanz schaut, wegen nichts und wieder nichts. Und ich habe den Devotees einen Brief geschrieben und gesagt, bitte versteht, es liegt nicht daran, dass die eine Seite unbedingt schlecht ist. Der Streit ist da, weil Kali, die Personifizierung des Streitalters, des Zeitalters des Streites, einfach sehr, sehr, sehr stark ist. Das hat nichts mit der Seite oder jener Seite zu tun. Das Kali benutzt einfach ein paar verschiedene Perspektiven und fächert die so auf, dass daraus ein vernichtendes Buschfeuer entsteht. Darüber hat Srila Prabhupada im ersten Kanto des Bhagavatam gesprochen. Er sprach von dem Krieg zwischen China und Indien. Und er sagte, der Krieg wird wegen einer unfruchtbaren Wüste ausgetragen, die irgendwo im Himalaya liegt. Da kann keiner was mit anfangen. Da wächst nichts, da gibt's kein Öl, da wird einem nur zu heiß und man muss sich erbrechen oder man muss rasten, nicht, wenn man da in die Nähe kommt, dieser Wüste, nicht. Aber trotzdem streiten sie sich darum. Wieso? Wegen dem Kali-Zeitalter. Es ist einfach Kali. Da werden wegen geringfügiger Unterschiede ein riesen Buschfeuer wird daraus gemacht. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hatte eine Methode entwickelt, wie er den Devotees helfen konnte von diesen Arten von Streitigkeiten. Ich spreche jetzt nicht von den Dingen, wo die wirklich nicht gehen, sondern einfach diese Unstimmigkeiten frei werden können. Weil es so wichtig ist, dass wir die Segnung der Devotees haben und nicht sie irgendwie verletzen oder irgendwie was Schlechtes gegen sie machen. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat, wenn immer Menschen im Konflikt standen, sie gebeten zu kommen in sein Zimmer, hat sie vor sich hingesetzt und hat dann Devotee A gebeten, etwas Gutes in dem Devotee B zu finden. Eigentlich genial. Und er musste das dann verbalisieren, also in Worten zum Ausdruck bringen. Ihr könnt euch vorstellen, wie diese Session losging, nicht? Und danach musste Devotee B über Devotee A etwas Gutes sagen. Irgendeine gute Eigenschaft. Das mag angefangen haben mit Äußerungen. Ich finde, also du hast eine gute Qualität. Du rastest in einem Tempel. Das ist was Gutes. Ne? Statt irgendwo zu rasten, rastet er jetzt im Tempel. Ne? Oder Devotee B macht dann so langsam und mühsam mich angefangen. Also du hast eine gute Eigenschaft. Du hast eine ausgesprochene Vorliebe für Prasadam Rösthis. Also Prasadam Rösthis, sagt man Rösthi hier? Ja, Salem Rushdies. Und dann ging es weiter. Also deine gute Qualität ist dein Sieger. Nicht? Und so haben die aber langsam, weil die diese Bemühung, ich sage es jetzt ein bisschen, es kommt ein bisschen humorvoll rüber. Und das ist ja eigentlich ein bisschen sarkastisch fast, wie ich es jetzt sage. Also meine Beispiele sind nicht so gut. Ich müsste jetzt einen von euch raussuchen, mit dem ich Zank oder Meinungsverschiedenheiten habe, aber das gibt's immer in diesem Tempel nicht und deswegen kann ich kein Beispiel geben. Nicht? Man müsste schon was wirklich gut ist. Ich kann euch mal sagen, ich hatte mit einem Devotee große Schwierigkeiten, der immer Politics gemacht hat gegen mich und Sachen gesagt hat, die ich also wirklich nicht gemacht und gesagt hatte. Also ich sage nicht, dass ich fehlerfrei bin, aber das habe ich nur wirklich nicht gemacht. Und wir haben das dann mal durchexerziert. Ich habe gesagt, als erstes wurde ich gebeten, etwas Gutes über den Devotee zu sagen. Ich habe gesagt, es gibt sicherlich Unterschiede zwischen uns und deswegen sitzen wir auch hier. Aber ich kann eines sehen. Selbst wenn du mich angreifst, sehe ich, dass du das tust aus einem Motiv, was ich persönlich sehr gut finde. Du möchtest gerne dafür sorgen, dass Srila Prabhupadas Bewegung auf einem sehr hohen, reinen Level ist. Und das ist sehr gut. Das ist auch mein Anliegen. Ich mache das andere Ansichten haben zu. Aber das sehe ich wirklich und kann es als gut finden. Der Devotee war so erstaunt, dass ich das sagte. Also es war wirklich ehrlich gesagt, ich hatte lange nachgedacht, was kann ich denn an ihm gut finden? Ich kann nicht gut finden, wie der sich ausdrückt. Ich kann nicht gut finden, was für Ansichten der hat. Ich kann nicht gut finden, was wie der mit Menschen umgeht. Ich finde es unmöglich. Und so weiter und so fort. Aber gibt es irgendwas, was ich gut finden kann an ihm? Und das konnte ich gut finden. Wirklich aus. Das muss echt sein. Als er das hörte, sagte er, also, Satchinandan Swami, ich kann an dir, sicherlich sind wir sehr verschieden, sonst säßen wir nicht hier, aber ich sehe, dass du dich so bemühst, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Das konnte er gut finden. Vielleicht fand er das manchmal nicht gut, dass ich Namyagyas für wichtig halte oder bestimmte Arten und Weisen, wie man Krishna-Bewusstsein verbreiten kann. Aber das fand er wirklich gut. Und wir haben das nur 5 Minuten gemacht und dann lagen wir uns in den Armen und seitdem gehen wir durch dick und dünn miteinander. Also das hat eine bestimmte Magie, diese Übung. Und die kommt von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Versucht das mal. Wenn ihr so feurig seid gegeneinander, das gibt's ja manchmal, dass man, also ich kann mich nicht mit dem hinsetzen in einen Raum. Ich kriege den großen Fluchtkomplex, wenn ich den nur aus 2 Meter Nähe sehen muss. Ne? Dann macht es eben aus einer Entfernung von mehreren Räumen, dass ihr gut über den denkt und versucht, etwas Gutes herauszufinden. Und ihr werdet sehen, wie diese einfache Übung, diese Kali-bedingte Abneigung, die im Herzen ist, herunterbringt. Man fühlt sich anders danach. Das kann man wirklich ganz und gar praktisch im Leben anwenden und auch verspüren. Macht du es mal. Ich weiß, in der Schweiz sind wir ein bisschen, es ist nicht so einfach, so flexibel zu sein. Man kann das denn ja aber erstmal in Gedanken machen. Ne? Wenn man nicht gleich das übers Herz bringt, zu dem anderen hinzugehen. Und das ist vielleicht auch ganz unüblich in der Schweiz, dass jemand zum anderen geht und ihm sagt, also wir müssen das hinkriegen miteinander. Ne? Also es hilft unglaublich. Ich bin ehrlich gesagt auch manchmal so geladen, dass ich das von der Entfernung erstmal mache. Und nachdem ich ein paar gute Sachen gefunden habe, dann kann man auch sprechen. Ganz besonders wirksam ist das natürlich, wenn sich die Bodhis, die miteinander in dieser Konfliktsituation sind, treffen. Und es ist dann gut, wenn eine dritte Person da ist, die das ermöglicht, die dafür sorgt und dass einfach sich alle angenehm fühlen und ein gutes Gefühl, sagt man, glaube ich, eine gute Einstellung dazu beibehalten können. Also, das war jetzt der Punkt, Respekt Vaishnavas gegenüber zeigen, um ihre Segnung zu erhalten. Ich möchte jetzt einen nächsten Punkt bringen, den ich schon gestern angesprochen habe, die Segnung unseres spirituellen Meisters. Gerade die Segnung des Gurus sind für einen Schüler von unabdinglicher Notwendigkeit, um spirituellen Fortschritt zu machen. Nun ist es so, dass wir uns hin und wieder nicht bewusst um diese Segnung unseres spirituellen Meisters bemühen. Das mag unterschiedliche Gründe haben, zum Teil auch ganz harmlose, dass wir denken, well, ich bin ja im Service beschäftigt und wir kommen, während wir so im Service beschäftigt sind, in so einen automatischen, sagen wir mal, so einen Automatismus hinein, der uns daran hindert, wie soll ich mich treffend ausdrücken, an unseren spirituellen Meister zu denken. Wir denken, ja, der ist halt da und ich habe hier auch ein Bild von meiner Einweihung auf dem Tisch stehen und ich finde ihn ja auch grundsätzlich okay. Nicht? Und so, das reicht nicht aus. Wir müssen eine bewusste Bemühung unternehmen, um unseren spirituellen Meister zufrieden zu stellen mit unseren Tätigkeiten, mit unseren Worten auch. Es ist wichtig, dieses eben auszudrücken und durch unsere, ich will mal sagen, durch unsere Gedanken auch. Es ist wichtig, dass wir eine demütige Haltung beibehalten und eine richtige hingebungsvolle Einstellung. Und wenn das nicht der Fall ist, berauben wir uns einer ganz wichtigen Kraft, vielleicht der wichtigsten Kraft in unserem spirituellen Leben, nämlich den Segnungen. Diese Segnungen, das müsst ihr immer wieder berücksichtigen, die können nur fließen, wenn wir eine bestimmte Sprache mit Körper, Geist und Worten sprechen. Das ist Respekt. Es darf nicht nur mit Worten geschehen, sondern es muss mit Geist und mit dem Körper geschehen. Wir müssen Service machen, es muss ausgedrückt werden. Und dann löst sich sozusagen vom Herzen des Devotees diese segnende Kraft, diese Kripa Shakti. Ihr alle habt diese Kripa Shakti in eurem Herzen. Wenn ihr zum Beispiel euch über jemanden wirklich freut und ihm dankbar seid, auch wenn ihr erst 2 Jahre in der Bewegung seid, kann dieser Mensch Fortschritt machen, weil Krishna sieht, ein Devoti hat hier liebevolle und dankbare Gefühle. Sehr wichtig, dass auch ihr nicht sparsam mit euren Segnungen umgeht. Das heißt, eurem Wohlwollen und euren aufrichtigen Wünschen für den spirituellen Fortschritt. So, unserem Guru gegenüber kann es passieren, dass wir in eine Haltung kommen, wo wir eine andere Perspektive entwickeln. Wenn wir älter werden in unserem spirituellen Leben und viel in den Schriften gelesen haben und so weiter, kann es sein, dass wir unserem Guru gegenüber, ja, warum sagt er das jetzt so und nicht so? Er hätte es ja auch so sagen können. Ich sprach hier vorsichtshalber mal nicht, kennt ihr das? Weil keiner antworten wird von euch. Es kann sein, dass wir als ältere Devotees Dinge vielleicht anders sehen und vielleicht auch sehen, hier liegt ein Widerspruch vor. Hier sagt er das so und da sagt er das so und die beiden Aussagen sind nicht harmonisch miteinander zu vereinen. So, hier möchte ich noch einmal die Frage von gestern stellen. Wollt ihr Recht haben oder Segnung? Ist eine wichtige Frage. Es gibt in diesem Zusammenhang ein interessantes Beispiel, was in meiner Jugendzeit oft erzählt wurde. Da geht der Guru mit seinem Schüler durch, ich glaube durch den Wald hindurch, und sie sehen ein Tau auf der Straße oder auf dem Weg. Und der Guru sagt also zu seinem Schüler, siehst du die Schlange? Erschlag sie. Und der kommt mit dem Stock und schlägt auf das Tau ein. Mensch, sagt der Guru, du bist aber ein Einfaltspinsel. Das ist doch ein Tau. Sieh doch jeder. Der Schüler stoppt sofort mit seinen Bemühungen. Dann sagt der Guru als nächstes, habe ich dir nicht gesagt, du sollst auf diese gefährliche Schlange einschlagen? Und sofort geht er. Es geht ein bisschen hin und her. Für den westlichen Geist ergibt das keinen Sinn. Warum macht der Guru das? Warum will er wirklich blindes Folgen hier etablieren? Ist das, was er jetzt lehren möchte? Dass der Schüler nicht nachdenken darf und einfach blind folgen soll? Ist das das Ideal von Schülerschaft? Natürlich nicht. In diesem besonderen Fall geht es darum, dass der spirituelle Meister seinen Schüler darauf vorbereiten will, dass es Themen gibt, besonders spirituelle Themen, wo, sagen wir mal, weltliche Logik und Ratio nicht mehr ausreicht, das zu verstehen. Der spirituelle Meister führt uns in Bereiche hinein, die wir jetzt noch nicht verstehen können, wo wir folgen müssen, um uns diesen Themen zu nähern. Nicht? Und wenn darum geht es, ging es um die, in diesem Fall. Ich sehe das immer wieder als jemand, der selber den Service ausübt für Srila Prabhupada, die Devotees zu führen auf ihrem spirituellen Weg. Ich sehe das sehr oft bei meinen Schülern, die kommen zu einem Punkt hin, wo sie Dinge, wo sie nicht mehr ganz frisch und jung und neu sind und wo sie Dinge anders sehen einfach. Und ich denke immer, genau hier, an diesem Punkt, beginnt die Schülerschaft. Nicht? Gut, ich mache eine andere Vision, Sicht haben als mein spiritueller Meister, aber ich akzeptiere das Prinzip, dass ich nicht weiß und dass ich von dieser Persönlichkeit geführt werden muss in meinem spirituellen Leben. Sehr oft ist es so, dass genau an diesem Punkt sich die Schüler also abwenden und ihren eigenen Weg gehen. Das ist immer wieder traurig zu sehen, weil eben da der entscheidende Punkt der Schülerschaft nicht verstanden worden ist. Da geht es doch diesem Schüler eindeutig mehr um sein Ego und seine Sicht als um die Prinzipien des echten spirituellen Lebens wie Hingabe und Service. Das sieht man oft. Das ist immer sehr traurig, das zu sehen, weil es also wirklich immer, man weiß, das ist eine Tragödie im spirituellen Leben, so eine Sache. Es heißt in den Schriften, solange man nicht die Segnung eines großen Devotis bekommt, kann keine Handlung, die man ausführt, Hingabe sein. Man kann Krishna nicht erreichen, man kann nicht einmal Befreiung vom materiellen Dasein ohne die Segnung erreichen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deswegen gibt es einen Schloka, Prabhupada hat oft davon gesprochen, whether right or wrong, my guru is always right. Kennt ihr diesen Ausspruch? ob richtig oder falsch, mein Guru liegt immer richtig. Wie gesagt, es geht da nicht um diesen Punkt, weiß der Guru den richtigen Straßennamen oder hat er den falschen Straßennamen genannt, von wo unser Tempel liegt. Es geht um das grundsätzliche Prinzip, dass ich Führung brauche, um aus meinem Ego-Welt herauszukommen. In Sanskrit ist ein Schlucker aus dem Mahabharata, heißt dieser Schlucker: Vidvan Avidvan Guru Eva Janardana. Voller Wissen oder Avidyavan. Avidya heißt nicht voller Wissen. Der Guru ist ganz gewiss, Eva heißt certainly, ist gewiss Janardana. Janardana ist ein Name Krishnas. Auch hier möchte ich euch nochmal erinnern an all das, was ihr schon über den Guru gehört habt und wisst. Er ist der Vertreter und demütige Diener Janardanas, aber durch diese Nähe an Krishna wird er auch auf dieser Ebene wie Krishna gesehen. Das ist natürlich nicht Krishna voll und ganz. Das ist nicht die Aussage. Gut. Es ist jedoch auch so, und jetzt komme ich zu einem ganz interessanten Punkt, Segnung. Segnung muss man bekommen, auch vom Heiligen, von der spirituellen Praxis, die man hat. Shrikanta Prabhu, ich sehe, du bist gerade in einer etwas müden Phase, es macht nichts, aber es hilft dir bestimmt, wenn man dich ein bisschen ermutigt. Das schaffst du noch, also es ist nicht mehr lange. Der heilige Name muss auch die Segnung geben. Ohne dass man die Segnung des heiligen Namens bekommt, kann man nicht richtig chanten. Deswegen heißt es, muss man den heiligen Namen mit Zuneigung und Respekt chanten. Wenn man den heiligen Namen ohne Zuneigung chantet, ach, jetzt muss ich ja wieder diese Runden abklappern. Ach, wie naiv ich nur war, 16 Runden am Tag zu versprechen. Wenn man den heiligen Namen ohne Zuneigung chantet, und auch ohne Respekt, wird man niemals diesen, man nennt das Namen Kripa, bekommen. Habt ihr diesen Ausdruck schon mal gehört? Namen Kripa heißt die Barmherzigkeit des heiligen Namens. Bhaktivinoda Thakur sagt deswegen, Japa Hridaya Uchate. Das Japa muss mit dem Herzen ausgesprochen werden. Letztendlich müssen wir Respekt eigentlich allen Lebewesen darbringen. Im 11. Kanto heißt es, dass der Devotee Respekt selbst einem Esel darbringt. Und damit ist ein richtiger Esel gemeint, also mit langen Ohren und Schwanz und Hufen und so, ne? Ja, gemeint. Lange habe ich mich gefragt, was bedeutet das, allen Lebewesen Respekt darzubringen? Ich meine, soll man jetzt vor allem seine Ehrbietung darbringen oder was ist da von mir erwartet? Und hatte dann etwas gehört, was mir sehr hängen blieb. Prabhupada ist einmal mit Devotees durch den Zoo von Bhuvaneshwara gegangen. Und die hatten da ein Löwengehege, wie in jedem besseren Zoo. Und eines dieser Devotees nun ging zu diesem Löwengehege an und fing an, den Löwen zu ärgern, um ihn vielleicht zu einem Gebrüll zu verleiten oder dass er auf die Hintertatzen ging. Und ich machte also nicht? Und so mit dem Löwen. Und Prabhupada sah ihn und unterbrach ihn und sagte, mach es nicht. Er ist schließlich der Löwe. Auch dem Löwen gebührt in gewisser Weise Respekt. Es ist ein Tier, ein sehr starkes Tier, was jetzt in Gefangenschaft lebt. Aber das sollte nicht heißen, dass man sich respektlos dem Löwen gegenüber verhält. Man sollte Respekt bewahren. Ne? After all, he is the lion, sagte Prabhupada. After all, schließlich, würden wir vielleicht in Deutsch sagen, schließlich ist er ja ein Löwe. Ne? So, wir sollten den, was es heißt, jedem Respekt darzubringen, ist jedem nach seiner Position, die er einnimmt, durch sein Karma, Respekt darzubringen. Also einen Löwen würden wir zum Beispiel nicht umarmen oder ihm unsere physischen Ehrbietungen, unser Dandavat Pranams darbringen. Nicht? Wir würden nach seiner Position, er ist ein Löwe, wir würden da an dem Käfig vorbeigehen, wir würden vielleicht schauen aus respektvoller Distanz, wir würden vielleicht merken, Mensch, dem geht's nicht gut, der will unbedingt in der Wildbahn laufen, ja, so ist das nun mal, hier ist das Zoo-Karma gerade, kann man auch nichts gegen machen und so, nicht? Also, ja, nach seiner Position. Wenn ein Devotee zum Beispiel einen älteren Menschen sieht und der braucht einen Sitzplatz, dann steht der Devotee selbstverständlich auf und sagt zu der alten Dame, Fräulein ist heißt junge Dame, das hat er nicht, also werte Frau, werte Dame, bitte, ja, dieser Platz ist extra für Sie reserviert und angewärmt worden. Und wird die Person dann niederlassen. Es ist wichtig, das Alter zu respektieren. Die haben 80 Jahre gelebt in der Welt. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle ihre Unterweisungen befolgen, dass sie, wenn sie uns dann die Blickzeitung gibt und sagt, hier zu deinem Einblick musst du die Blickzeitung lesen, dann würden wir vielleicht nicht das befolgen, nicht? Aber wir würden nach der Position das tun. Hare Krishna, thank you for coming to our Mandir. Have a nice day. May Krishna always be in your heart. Hare Krishna. Ja, jeden nach seiner Position und in seiner Situation. Diese Respekt ist eine wichtige Eigenschaft. Und wie ich meine, also deswegen spreche ich hier darüber, ist es die Eigenschaft, die nötig ist, um eine Kommunität zu haben. Nicht eine Gemeinschaft, eine reife Gemeinschaft. Das heißt, auf keinen Fall, es ist mir sehr, sehr wichtig, ich hoffe, dass ihr mich da richtig verstanden habt und nicht etwa missverstanden habt. Es heißt nicht, dass wir Dinge, die falsch sind, nicht ansprechen und korrigieren. Und wenn wir sehen, die Person lebt also dermaßen in ihrem Ego-Kreis, dass da also ein Zuhören nicht möglich ist, dann kann es sein, dass wir respektvoll sagen, also unsere Wege trennen sich hier, aber wenn du wieder ein bisschen das so sehen kannst, wie wir das hier machen, wie Prabhupadas Linie ist, dann bist du herzlich willkommen. Das ist ja klar. Das heißt es nicht, dass wir also nicht die Dinge, die verändert werden müssen, benennen sollen. Das ist klar, das muss geschehen. Ja, aber mir geht es jetzt um einen ganz anderen Punkt. Nicht? Mir geht es nicht darum, Devotees zu korrigieren, sondern mir geht es darum, die Segnung von Devotees zu bekommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist so wichtig. Und es ist eben auch so schwierig im Kali-Yoga, weil Kali immer so dazwischen kommt. Ich habe gerade von einem Menschen, von einem Devotee, einem Schüler Prabhupada, der sehr, sehr gut im Bereich der Astrologie ist und sehr viele Kontakte hat, gehört, dass er immer wieder gesehen hat, wie in den Tempeln einfach das Kali Leute hinschickt, die einfach stören die Kommunität und die Gemeinschaft. Nicht? Das ist einfach und manchmal ist man dann schon so auf so einer, ach, auf auf, so ist man so gestört und so, ach, fühlt sich so unwohl und hat, weil das einfach so eine blöde Atmosphäre ist im Augenblick. Kali Yuga. Aber wir müssen wir dürfen da auf keinen Fall so gestört werden, dass wir das Grundprinzip verstehen, nämlich uns um die Segnung zu bemühen. Und das geht, wenn wir Respekt den Devotees darbringen. Ich finde das lateinische Wort respectare sehr gut. Respectare heißt nochmal schauen. Gaur Govinda Maharaj hatte immer in seinen Vorlesungen einen Punkt gemacht, dass es eine Aparavichar gibt, das heißt eine äußere Wahrnehmung, und eine Tattvavichar, nicht? Eine Wahrnehmung, wo es um die Wahrheit geht. Nach der äußeren Wahrnehmung ist der Falgu-Fluss trocken. Der Falgu-Fluss ist so ein unterirdischer Fluss, der bedeckt ist von Sand. Es muss ganz interessant sein, also Sand, und darunter fließt er dann. Wenn du aber richtig schaust, ein bisschen tiefer schaust, wirst du sehen, Mensch, da ist ein Fluss, der fließt. Ist nicht trocken, ist keine Wüste. So müssen wir als Devotees, die ja die spirituelle Wahrnehmung haben, dazu kommen, wirklich, ja, die innere oder die tiefere Sicht zu sehen. Es ist sehr wichtig. Hare Krishna. Es ist wichtig, damit wir ausreichend viel Aufmerksamkeit in die Beziehung mit Devotees reinbringen. Also das lerne ich persönlich sehr von dem Radhanath Maharaj. Also der erinnert sich an jeden, den er einmal getroffen hat, fragt nach jedem, geht auf jeden zu. Deswegen ist es schwierig mit ihm, genaue Termine einzuhalten, weil da immer so viele Devotees dann sind. Aber er sagt, das ist der Hauptschwerpunkt seines Services, Devotees zu versuchen zu inspirieren oder zu ermutigen und so. Weil wenn die Devotees ermutigt und inspiriert sind, dann werden sie automatisch Dinge tun, die sonst schwierig sind. Ein ermutigter und inspirierter Sankirtan-Devotee wird wesentlich länger auf der Straße Bücher verteilen wollen, ne? Weil er ist glücklich und ist zufrieden und dann kann er leicht auf andere zugehen. Aber wenn er nicht ermutigt und inspiriert ist, dann ist für ihn sehr schwierig, länger als ich kenne jetzt nicht genau, ich will jetzt also da keine Zeit, also eine bestimmte Zeit doch zu verteilen. Ne? Dann ist schon nach einer Stunde, denkt er, puh, ich muss mal eine Pause machen. Ein junger Mann von 25 Jahren, aber der hat das Gefühl, weil dann nicht die innere Stärke da ist im Augenblick. Krishna. Gut. Hier bin ich an ein Ende gekommen. Sind zu diesen Punkten irgendwelche Fragen, die ihr gut durchdacht habt, die Fragen? Rolf. Ein Devotee, der im Ananya Bhakti beschäftigt ist, also unabweichlicher Bhakti, kann nicht zu Fall kommen. Der also unablässig in der Bhakti ist. Krishna spricht darüber in der Bhagavad Gita. Er sagt, Manchayo Vyabhicharina, solch ein Devotee ist dem Zugriff der Erscheinungsweisen, steht über dem Zugriff. Die Erscheinungsweisen oder die materielle Natur kann nicht auf ihn einwirken. Wenn aber ein Devotee diese Unablässigkeit im hingebungsvollen Dienst verlässt, dann verlässt er auch die Ebene oder wechselt die Ebene und dann macht Karma eintreten. Devodi und Karma ist ein recht schwieriges Thema. Also, ich will es mal auf einen Punkt bringen. So etwas wie Karma, Krishna-Karma, Prabhupada übersetzt es with a token reaction, eine Geschenksreaktion. Die kriegen wahrscheinlich die meisten Devotees noch. Eine Geschenksreaktion heißt, Krishna nimmt das Karma und gibt es dir persönlich als Krishna-Karma, indem du etwas lernen musst. Ich zum Beispiel habe Rückenschmerzen. Das ist in meiner Familie so. Ich habe auch Krampf vor allem, das auch genetisch vererbt. Das ist karmisch. Man sagt dazu Parapta-Karma. Aber ich kann deutlich sehen, in meinem Leben und im Umgang mit dieser Problematik, ihr seht, ich sitze ja hier in etwas, sagen wir mal, entspannter Weise. Es liegt an diesen Rückenbeschwerden, was mich begleitet schon seit einiger Zeit. Ich kann sehen, dass Krishna mir dadurch etwas ganz Bestimmtes zeigt. Und ich weiß auch genau die Lektion, die ich euch aber nicht jetzt sagen werde, sonst falle ich zutiefst in eure Achtung, weil ich tue offensichtlich nicht das, was Krishna mir damit zeigen will. Hare Krishna, ist nicht, also jetzt hat wahrscheinlich, also ich tue nicht super schlimme Sachen, ich übe, also damit ich mich jetzt, ich übernehme mich immer, ich trage zu viel. Das ist das. Zeig mir Krishna, aber ich bin nun mal so enthusiastisch und kann auch nicht akzeptieren, dass ich älter geworden bin. Das geht vielleicht weg irgendwann. Und wenn nicht, auch kein Problem, dann sterbe ich im Frühjahr, macht auch nichts. Nee, aber das ist Karma, wo Krishna mir etwas ganz Bestimmtes zeigen will. Und es liegt jetzt an mir, ob ich das akzeptiere, also ob ich mich danach richte oder nicht. Das ist in den meisten Fällen der Fall. So, es gibt jedoch die ganz hochstehenden Devotees, die auch, wo alles Karma weggeht. Aber meistens ist es so, dass es nach und nach weggeht. Shrikanta. Also, spreche ich deinen Namen richtig aus? Shrikanta. Ja, Shrikanta. Bitte stell deine Frage. Die sechs Vergehen gegen die Vaishnavas aus dem Skanda Purana, da werden sie erwähnt, sind ein Devoti zu töten. Das ist also das Schwerste. Die fangen ganz hart an. Dann noch irgendwas auf der körperlichen Ebene, dann geht's auf die verbale Ebene, ein Devotee zu beleidigen, du, so und so. Das ist auf der verbalen Ebene, und dann gibt das auf der mentalen Ebene, nicht erfreut zu sein, einen Vaishnava zu sehen. Also ich kenne jetzt nur drei auswendig, gerade in diesem Augenblick. Diese sechs Vergehen beziehen sich also auf Körper, Worte und auf Gedanken. Also es ist schon ein Vergehen, das ein ganz subtiles Vergehen, nicht erfreut zu sein, wenn man einen Vaishnava sieht. Zu sagen, oh, er noch wieder. Ne? Das ist keine gute Haltung. Stimmt ein nachdenklich das zu hören, ja. Gorari, was, ja. When you are in a joyful mood, and it's a truly joyful mood, then you will act in a joyful mood, and a mature person will see that. He will see, it and understand it. In a joyful mood I may exclaim in North German, schön dich zu sehen, alter Knabe. Alter Knabe means something like old guy. It's nice to see you, old guy. Now if I say it in a joyful mood, the other person will also respond like this. Gleichfalls, gleichfalls. This is how I greet Bhakti Vaibhava Maharaj. Both of us are from Hamburg. But if I would not be in a joyful mood and address him like this, ach, dich wiederzusehen, alter Knabe, then it would be an offense. So in a joyful mood, we will speak differently, but it is meant also differently. And it's natural and it is all right. In a joyful mood, we are joyful. Obviously, our joyfulness should remain in certain parameters. Parameters means borders, limits. And there are things which also in a joyful mood are disrespectful. But in a joyful mood, a person whom we should see, is it a person I know, then I can joyfully greet him. If it's not a joyful, if it's a person I don't know very well, then I must keep the normal etiquette. For instance, I know Bhakti Vaibhava Maharaj so well, and if I say alter Knabe to him, he smiles in great happiness and begins to address me with typical Hamburg ways of addressing each other. You know, it's a very loving and affectionate way to say. You couldn't say it, you know. Bhakti Vaibhava Maharaj, alter Knabe. You know, you don't have this long-lasting relationship. Ich glaube, es ist klar, das kann jeder spüren. Ne? God brothers would sometimes joke with Srila Prabhupada, and we would, God brothers of Prabhupada, we would think it is very bad, but Prabhupada enjoyed it very much, and was very happy, because they were in a joyful mood to see him. It's a different language. Affection has many languages. Ich möchte dazu sehr gerne etwas sagen. Also ich habe lange, lange, lange darüber nachgedacht, was ich tun soll, wenn jemand mich um eine Segnung fragt. Wie gehe ich damit um? Wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich segne euch, ich stelle mich mal so ein bisschen so hin wie Jesus jetzt und so, dann würde ich sehr stolz werden und das Gefühl haben, das ist also das Falscheste, was ich machen kann. Was ich tun kann, ist, ich kann beten zu den Deities, dass es euch gut gehen möge. Ich weiß, dass unser Tempel in Zürich einen ganz, ganz wichtigen Service tut und ein Projekt ist, was Krishna sehr lieb ist. Mir hat ein Devotee vor einiger Zeit geschrieben, ein nicer Devotee vom Züricher Tempel. Er scheint mir, Lord Jagannath managt unseren Tempel. Womit der Devotee nicht sagen wollte, dass das Management nicht gut ist. No, no, das ist gut. No, no, er wollte einfach sagen, wir sind durch so viele Dinge durchgegangen, wo Krishna, die einfach nur möglich waren durch den Beistand von Krishna. Das wollte er sagen. Und ich glaube, jeder im Tempel weiß, was mit dieser Äußerung gemeint ist. In zum Beispiel Goloka Dham oder die Farm in Deutschland gibt es nur wegen Radha Madan Mohan und Lord Nrisimhadev. Die stimmt, denen ist das sehr wichtig. Und ich denke, der Züricher Tempel ist Krishna auch sehr wichtig. Ich weiß, dass ihr euch sehr bemüht und so vielseitige Programme macht. Also da ist alles da, Bücherverteilung, Prasadam-Verteilung, regelmäßige Aratiks und Lectures und Sonntagsfeste, öffentliche Programme. Also sehr, ihr arbeitet sehr, sehr hart hier. Das fällt jedem auf. Das ist sehr nice und kriegt bestimmt sehr viel Segnung schon von Krishna, vom Prabhupada. Was meint ihr wohl, wie das Krishna geht? Der sieht, dass ihr euch so bemüht. Stell dir doch mal vor, nur mal von du würdest sehen, Govindananda, dass sich jemand so um dich bemüht, dass du also alles hast, dass du ein neues Paar Schuh für den Winter, ein was noch, genügend Röstis, ich nehme an, du isst die auch gerne, und hier noch einen guten Platz zum Schlafen und so weiter und so fort. Du würdest sofort denken, die Person, die bemüht sich so, selbst wenn sie mal struggelt, würdest du denken, Mensch, da muss man sich drum kümmern, um diese so eine Person. So ist es also auch mit Krishna. Krishna sieht, wie seine Devotees in dieser Welt sich bemühen und durch alles durch alle Herausforderungen in ihrem Service hindurchgehen. Also ihr macht das wirklich sehr, sehr nice hier. Das ist super. Und jeder weiß, das ist ein bestimmtes Opfer, was nötig ist. Ja. Und dann, also ich weiß das, ich bin hier, komme ja seitdem ich ein kleiner Junge bin, also mit 16 Jahren bin ich Devotee geworden und in die Schweiz, naja, ich bin nicht mit 16, das hat ein bisschen gedauert, ich glaube mit 18, 19 bin ich das erste Mal hin. Ich weiß, dass in der Schweiz ist Gemeinschaftsleben nicht sehr einfach, weil die Schweizer alle so kleine Wilhelm Tells sind, nicht? Also jeder hat so seine Sicht und dann bum, 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 gibt es manchmal hin und wieder ja, also Sichtunterschiede, könnte man sagen, um so mal persönlich ein liebevolles Wort dafür zu finden, aber das muss man euch umso mehr anrechnen, dass ihr den Tempel so nice führt und so gut erhält und ja, immer so viele nice neue Leute kommen. Ich höre jetzt von Bindu Madhava Prabhu, dass am Montag schon wieder ein neuer Bhakta-Kurs losgeht. Mit eigenen Ohren gehört. Ja. Ja, ist alles sehr nice. Also, ihr habt meine Hochachtung und ich wünsche euch alles Gute in eurem sicherlich, ich meine, nirgendwo ist es einfach im Augenblick, ein Tempel zu erhalten. Das ist, wir sind nun mal in einer Zeit, wo wir unser Bestes geben müssen. Das ist ja bekannt. Ist ja aber gut für uns, sonst würden wir vielleicht immer unser Bestes zurückhalten. Ist auch gar nicht so schlecht. Gut, dann werden wir hier enden. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bo.